Bonanza.
Stadtland. Stadtland. Der Podcast. Stadtland.
Hallo, herzlich willkommen
zu Stadtland Schwul, eurem neuen Lieblingspodcast aus Schweden.
Mhm. Die Schweden.
Ja, Patrick, schwedische Männer sind sehr gut aussehend.
Aber da ging die Stimmung ganz schnell runter bei schwedischen Männern.
Wieso?
Na, weil die Stimmung bei mir runterging, als die schwedischen Männer auftauchten.
Findest du?
Ja.
Ich fand, die waren alle sehr gut aussehend.
Ja, aber trotzdem, aber es war eine andere Stimmung, es war eine andere Energie.
Kann sein, aber trotzdem, ich habe gedacht, die sahen, also immer wenn ich in Stockholm war, damals bei meiner Affäre, fand ich immer, die Männer in Stockholm entsprechen schon sehr meinem Geschmack. Also die schwedischen Männer sind schon sehr gut aussehend.
Magst du blond und groß?
Ja.
Ja?
Ja, ich mag ja alles. Ich mag ja auch dunkelhaarig und blaue Augen zum Beispiel, oder ich kann ja alles mögen. Das ist ja, aber finde ich schon gut.
Findest du gut?
Ja, finde ich schon gut.
Obwohl die ja auch gar nicht, die Schweden, die ich kenne, sind ja nicht alle blond und blau.
Nee. Nee, überhaupt nicht. Viele sind auch dunkelhaarig. Aber ja, ich fand die trotzdem, sehen auch sehr gut aussehen.
Ja, es gibt überall gut aussehen. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, so Schweden ist jetzt mein
Doch, Go-to. Ich mag schon so schwedische Männer, das ist schon...
Wärtest du, wenn du...
Da werde ich rollig.
Wenn du eine Kontaktanzeige schalten würdest, Schweden bevorzugt?
Schwanz bevorzugt.
Schwedische Schwänze.
Ich kann ja sowieso, ich sage ja, ich kann ja alles mögen. Aber ich habe dann da so gedacht, so die waren mir aber auch schon wieder zu gut aussehend. Dann kriege ich ja immer Angst vor denen, wenn die zu gut aussehen sind.
Findest du, dass die so gut aussehen?
Ja.
Echt?
Ja.
Okay. Okay. Ja. Ja. Ich habe ja Bonanza gesungen am Anfang. Hast du erkannt?
Klar.
Du hast gar nichts dazu gesagt?
Was soll ich denn dazu sagen?
Nein, nichts. Bonanza, warum reitest du?
Bei dir bin ich manchmal sprachlos, Patrick. Was soll ich denn sagen?
Warum reitest du denn auf diesem Pferd? Weil ich eigentlich dachte, du reitest das Pferd heute und ich gebe dir die Zügel in die Hand. Aber das Gute ist, wir haben beide die Zügel in die Hand jetzt genommen und reiten es jetzt gemeinsam, das Pferd. Das ist ganz schön.
Ja. Aber du im Ladysitz, Patrick.
Im Ladysitz, ja. Ist schön, wie die Hexen.
Im Damensitz.
Ist wie die Hexen auf dem Besen.
Ja, genau.
Die sitzen nämlich auch nicht breit bei
also,
auf dem Besen.
Also Patrick im Damensitz durch die Sendung heute.
Genau.
Ja. Wie immer gibt es auch in dieser Woche wieder unser altbewährtes, oft kopiertes, niemals erreichtes A-Z-Spiel, Patrick. Und was ist das Thema heute?
Tiere.
Tiere.
Mhm. Bist du ein Tierfreund? Würdest du dich als
Tierfreund
bezeichnen?
Ich liebe alle Tiere. Ja. Ich liebe manche Tiere mehr, manche Tiere weniger, aber ich liebe alle Tiere.
Ja, mir geht's genauso.
Bist du lieber Hund oder lieber Katze?
Weiß man doch schon. Ich bin Hund. Ja. Ich habe ja mal hier voll die Katzen gedisst und habe ich doch voll viele Hate-Mails bekommen, dass ich den gegen Katzen hätte. Ich gesagt habe, alle Katzen sind Schweine.
Oh, na ja.
Ja, habe ich gesagt.
Hast du
gesagt? Ich nehme es zurück. Ich habe auch gute Experience gehabt mit Katzen, von daher.
Ich sag mal, Katzen sind Arschlöcher.
Mhm. Aber das darf man ja nicht mehr sagen.
Ach so.
Das habe ich gesagt.
Ist das dann Katzendiskriminierung?
Ja.
Katzenbashing? Nee,
ich kriege wieder ganz viele Nachrichten.
Nee, die kriege ich jetzt.
Die kriegst du jetzt, genau. Ich habe gesagt, die sind Schweine.
Nee, ich sage, es sind Katzen, sind Arschlöcher. Mhm. Weil Katzen machen ja nur, was sie wollen.
Ja.
Ja.
Ja. Wir brauchen halt Wir brauchen Tiere, die uns brauchen, die
abhängig sind von uns.
Genau. Die, wenn man mal kurz rausgeht, wenn man dann wieder reinkommt, sich total freuen, als hätte man sich 100 Jahre nicht gesehen. Wir brauchen einfach Bestätigung. Ich glaube, dieser innere Drang nach Bestätigung, geliebt werden.
Also ich glaube ja, dass wir Tiere schon mal hatten, aber ich sag mal jetzt einfach machen, so als würde ich nichts wissen.
Okay.
Ich meine immer, wir hatten Tiere schon mal gehabt im
Aber
langsam wird es auch wirklich schwierig mit Themen, weil wir haben ja
schon. Müsst mal wieder was schicken. Wir haben schon lange nichts mehr gehört. Von daher schickt mal wieder ein paar Sachen uns rüber über unsere DMs. Slidet mal was in unsere DMs rein.
Slidet mal in Patricks DMs.
Mhm. Mhm. Und dann haben wir wieder ein paar tolle Themen für uns A-Z-Spiel.
Du dürft auch gerne Patrick nochmal ein Schwanzbild schicken. Hast du eigentlich eins gekriegt jetzt mittlerweile?
Nein, gar nicht.
Hast du gar keins gekriegt?
Ich hab gar keins gekriegt.
Wir waren ja bei Barbie Breakout im Podcast zu Gast und haben darüber gesprochen, dass ich ständig Schwanzbilder geschickt bekomme, Patrick aber keine. Mhm. Und da haben wir einen Aufruf gestartet, dass ihr sehr gerne auch Patrick mal Schwanzbilder schicken
genau.
könnt.
Genau, ich gebe den Consent dazu, weil ich habe noch nie über Instagram ein Schwanzbild gekriegt.
Ja, dann wird es aber mal Zeit.
Ja.
Ja?
Ja, hast du? Seit der Folge noch 2, 3, 4, 5, 6.
Ich kriege jeden Tag welche geschickt, habe ich da. Klar, natürlich.
Mhm. Gut. Dann fange ich an. A.
A.
Stopp.
N.
Nilpferd.
Das habe ich gedacht. Ich habe es gechannelt. Ich habe es gechannelt und das war's. Und zu Neil fällt mir wirklich etwas, eine tolle Geschichte ein. Ich bin ja mal 9 Monate durch Afrika gereist. Die Geschichte kennt ihr ja alle schon. Und wir.
Das waren jetzt meine Gedanken, die ich dir jetzt geschickt habe. Ja. Also Patrick, heute immer auf einer gedanklichen Wellenlänge. Mhm. Ich habe jetzt gedacht, oh, nicht schon wieder die Story. Aber da hast du sehr gut gemacht, Patrick. Mhm. Sehr gut.
Und wir waren an den Victoria Falls und Victoria Falls hat auch einen Nationalpark. Victoria Falls ist ja, glaube ich, eins der 7 Weltwunder. Sind
neben meinem Gesicht.
Was hast du gesagt? Das ist zwischen Sambia und Simbabwe, sind es Wasserfälle vom Nil, die in Uganda starten und dann gehen die da halt runter. Und nee, stimmt gar nicht. Das geht in die andere Richtung. Jetzt muss ich. Das ist falsch. Falsche Information.
Ich gut, Patrick, nicht. Ich Geografie ist in mein Fach. Also du kannst, ich glaube dir alles.
Riesengroßer Wasserfall in der Welt. Mega, mega, mega. Und da gibt es einen Park und man muss, wenn man in diesen Park reingeht, Geld bezahlen. Mhm. Auf diesem Wasserfall gibt es einen Devil's Pool. Und Devil's Pool heißt es, wenn der Wasserfall, also es gibt immer Low Season, nee, Dry Season und High Season. Und in der Dry Season ist der Wasserfall nicht so gefüllt mit Wasser und man kann sozusagen über den Wasserfall schwimmen zur Mitte. Und da gibt es wie so ein kleiner Swimmingpool, wo man sich reinsetzen kann und dann 2 Meter oder 1,50 Meter neben dir geht es dann 100 Meter runter. Mhm.
Ja.
Und man kann das machen und es kostet aber unglaublich viel Geld. Es kostet ungefähr $150, dass du halt so einen Guide hast, der dich, weil es auch gefährlich ist, der dich halt da über den Zambezi River rüber transportiert, dass du halt an diesen Devil's Pool kommst. Ist wirklich saugefährlich. Hm. Und wir dachten halt so, hey, nee, wir zahlen doch keine $150. Wir finden mal irgendjemanden in diesem Dörflein und quatschen einfach mal, ob wir nicht über den Zaun klettern können, ob es uns da nicht irgendjemand, ja, hinbringt. Mhm. Und wie gesagt, getan, sind wir durch dieses Dorf und haben dann jemanden gefunden, der gesagt hat, ja, cool, machen wir. Ich kenne da die Guides, die das bewachen, aber ach, den zahlt dann Bier und dann, die lassen uns dann über den Zaun klettern und dann können wir da hin. Da sind wir, es war Vollmond, sind wir bei Nacht und Nebel über diesen Zaun geklettert und sind dann wirklich mit Boot und geschwommen auf die Mitte von dem Victoria Falls und dann waren wir in diesem Devil's Pool und es ist halt wirklich, man sieht ja nicht, dass es so ein Pool ist, weil es sieht ja so ein Fluss, das, man sieht nicht, dass da tief runter geht, mhm. Und man springt da dann rein und dann halten sie dich an Bein fest und dann wirst du so über die Kante rausgeschoben und dann kannst du wirklich 60 bis 100 Meter kannst du runtergucken.
Albtraum.
Richtig, richtig geil. Und das Schöne war, es gab einen Lunar Rainbow, weil sich das Wasser mit dem Mondlicht reflektiert und dann siehst du einen Rainbow. Aber was hat es mit Nilpferd zu tun? Als wir zurückgegangen sind, das sind halt auch unglaublich viele Nilpferde. Mhm. Und durch den Mond und die Steine hüpfst du immer von Stein zu Stein, dass du nicht nass wirst. Mhm. Und ja, du kannst schlecht unterscheiden, Nilpferd grau, so ein Stein ist grau. Ist es jetzt ein Stein oder ist es ein Nilpferd?
Oh.
Und ein Bekannter von uns, der wollte springen, das Nilpferd hat ihn gesehen, kam dann sozusagen hoch, hat den Mund aufgemacht und hat geschrien so und er ist dann weggerannt.
Oh Gott.
Und dieser Guide, der uns gemacht hat, der ist blass geworden im Gesicht, der hat nur noch gesagt, run! Und wenn schon der Guide Panik hat, dann sind wir über diese Steine gehüpft und sind aus diesem Zambezi River wieder raus. Ich war da ein bisschen besoffen und total Spaß und total cool, aber ich war so klar in meinem Kopf und es war so saugefährlich, weil diese Viecher sind super krass aggressiv.
Das ja, ja. Ich habe letztens noch im Fernsehen gesehen, dass der richtig krass viele Leute, die gekillt werden von denen im Jahr.
Ja.
Von Nilpferden.
Ja. Und zwar, wenn du immer zwischen das Wasser und das Nilpferd gehst, dann greifen die dich an. Mhm. Die brauchen immer ihren Safe Space und das ist Wasser. Mhm. Das fällt mir zu Nilpferd ein. Also macht's nicht, bucht die offizielle $150-Tour. Es war ein Adventure, es war wunderschön, da war niemand,
ich habe es nicht
gemacht, aber als dieses Nilpferd, ich kann mich noch erinnern, ich habe es nur so aus dem Augenblick gesehen, als es so hoch ging und dann, boah, mitten in der Nacht und wir sind nur gerannt und ja,
das wird mir ein Nilpferd. Mhm. Mir fällt was dazu ein, kennst du noch? Die, Gott, darf man das jetzt sagen? Ich sag's einfach. Kennst du noch, als Kind gab's doch im Überraschung die Happy Hippos?
Ja.
Kennst du die noch?
Ja.
Die habe ich alle gesammelt. Ich hatte so einen Setzkasten, haben wir das genannt? Den habe ich in der Schule gebastelt. So ein aus Holz. Mhm. Nennt ihr das Setzkasten?
Ja, ja,
weißt,
ja.
Kennst du das?
Ja, ja.
Wo da so verschiedene kleine Fächer drin sind. Und dann habe ich alle meine Happy Hippos gesammelt und habe die alle in diesen Setzkasten gestellt. Mhm. Gibt doch heute auch einen Happy Hippo Snack noch.
Stimmt.
Weißt
den
du?
Gibt's.
Mhm. Ja. Kam mir jetzt gerade so ein, Happy Hippos.
Aber
ein Überraschungsei.
Die Figuren gibt's gar nicht mehr.
Ich glaube doch, die gibt's immer mal wieder. Es gibt immer, natürlich sind die gleichen, aber es gibt immer wieder mal eine Serie, da gibt es Happy Hippos, ja.
Mhm. Ja, nee, Happy Hippos und dann gab es die Schlümpfe, die hatte ich auch.
Mhm. Das ist ja der Klassiker, die Schlümpfe sind ja der Klassiker.
Genau, und dann gab es doch auch die Pinguine. Und was mir aufgefallen ist, dass die heutzutage aus Plastik sind, diese Figürchen. Und damals waren die richtig schwer, das war ja richtig edel.
Ja, ja.
Nee, in jedem siebten Ei. Ja, cool, Happy Hippos.
Es gab halt aber nie ein siebtes Ei, weil es immer sechs waren.
Ja.
Es waren ja immer sechs Eier, es gab nie ein siebtes Ei. Ja. Auch nicht durch die Mitte.
Ja, auch nie diagonal, stimmt. Ja, schön.
Happy Hippos.
Happy Hippos.
Okay.
Okay, du fängst an.
A.
A. A. A. A. A.
A. A. A. Stopp.
L.
Tier mit L? Ich würde es Leopard sagen. Leopard.
Leopard. Oh Gott, für ein Leopard. Sind diese schnell?
Nee, das ist ein Gepard.
Nee, Leoparden, sind das die Schnellen? Die so rennen?
Ja.
Ja.
Der Punkte.
Also Theo Leopard, fallen mir immer diese furchtbaren Tierdokumentationen ein, kennst du das? Mhm. Wenn sie die Leoparden sind, noch die schnellen Katzen, die so schnell rennen können. Mhm. Und wenn sie immer diese ganzen armen, was ist das, ein Gnu oder was sie da irgendwie jagen. Und dann filmen sie immer in Zeitlupe, wie der Leopard hinter denen herhetzt und dann die irgendwie anfällt und den ins Genick durchbeißt. Das fällt mir dazu immer ein.
Ich muss jetzt gerade mal gucken, Leopard. Ob das wirklich,
doch,
ob das
ist die Leopard, sind die schnellen Katzen.
Meet an African Life-Size Leopard up close in 3D. Kann man sich bei Google angucken. Rennt, schätz mal, wie schnell der rennt.
80 km/h.
Nee, 58 Kilometer. Na, ist nicht der schnellste.
Aber trotzdem schnell. Ja. Das sind diese langen Katzen, die so, die immer die armen Viecher da hetzen und dann denen das Genick durchbeißen. Ja. Da denke ich immer da dran.
Ja. Mir fällt ein, meine Klamotten. Ich habe unglaublich viele Leopard Print Klamotten und ich liebe sie.
Gott, ich weiß, zur Liebsten.
Mein Leopard Print Shirt. Ich finde Leopard Print einfach geil. Du hast auch Leopard Print Schuhe.
Slippers?
Ja.
Stimmt.
Ja.
Die werdet ihr irgendwann mal sehen.
Ja. Mhm. Und ich finde Leopard Print finde ich einfach geil. Bis ich mir letzten Winter in China eine Leopard Print Fake Fell Fur bestellt habe. Und ja, das ist leider zu klein ausgefallen. Und jetzt sind meine Ghetto-Jacke. Diesen Fake Fur, diesen riesengroßen Leopard Skin.
Kenn ich den?
Kennst du den?
Nee.
Nee, kennst du nicht. Ja, da wird im Winter wieder reaktiviert und dann ziehe ich den an.
Oder kenne ich den?
Ja, ach,
den kenne ich doch.
Aber der ist mir einfach eine Größe zu klein. Ja, das fällt mir ein. Ich liebe Leopard Print und ich habe unglaublich gerne Klamotten mit Leopard Print. Und ich habe schon Leopard gesehen in Afrika.
Ja, also ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich Leopard Print unbedingt. Ich finde, bin ja so mit Tierprints immer nicht eher so, nicht so.
Nee, ist nicht so deins?
Nee. Also die Schuhe finde ich geil. Meine Slippers sind geil. Die fand ich dann geil. Aber so, nee. Ich würde auch so eine Jacke und so, dass ihr mir alles nehmen.
Und mein Hemd, das ich im Anhab, mein Leopard Print, findest du nicht gut? Du?
Nee.
Du findest nicht gut? Mm-mm. Ich finde, ich sehe immer sehr, sehr gut drin.
Das weiß ich, dass du das denkst.
Ja. Naja.
Patrick.
Gut, dann weiß ich mal wieder mehr. Werde ich mal wieder gedisst.
Aber du lernst auch nie aus.
Ja, werd mal wieder gedisst.
Ich habe dich nicht gedisst. Ich habe dich nicht gedisst, Patrick. Ich habe nur die Wahrheit gesagt.
Ja, Geschmäcker sind zum Glück unterschiedlich.
Sagt der Apfel, beißt in die Seife, ne?
Mhm. Dann fangen wir doch mal an mit unserem Thema. Und zwar haben wir uns entschlossen, über das Thema DDR zu sprechen. Und wir leben ja in einer Großstadt in Berlin und wir sind ja schon damit konfrontiert, tagtäglich.
Ja.
Ja. Und ich habe so ein bisschen überlegt, wie es in meiner Kindheit war. Wer fällt mir dazu ein, wenn ich an DDR denke, wenn ich an Osten denke, weil ich war ja relativ jung. Und hast du da bestimmte Erinnerungen dran?
Ich habe ehrlich gesagt gar keine Erinnerungen daran. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir bewusst in der Schule das durchgenommen haben. Also kann sein, dass wir es gemacht haben. Ich habe dann auf jeden Fall geschlafen. Also ich habe das nicht mitbekommen. Und ich habe nur damals mitbekommen, ich war da mit 9, als die Mauer gefallen ist. Dann habe ich das im Fernsehen geguckt und habe mich dann gefreut, weil die Leute im Fernsehen gefreut haben. Ich dachte, okay, da fällt eine Mauer um. David Hasselhoff singt Looking for Freedom, den mochte ich ja damals sehr gerne. Und habe dann gedacht so, ja, aber ich habe da keinen emotionalen Bezug dazu gehabt. Ich habe da auch keinen, ja, war halt dann so. Aber weil wir auch da unten im Südwesten so weit weg waren von allem und ich da auch noch zu klein war, ich habe das einfach nicht verstanden.
Ja, bei mir war genau das Gleiche. Ich kann mich erinnern an die Situation, als die Mauer gefallen ist, wo ich mit meiner Schwester im Wohnzimmer saß und sie hat dann angefangen zu weinen und ich habe dann auch geweint, aber nicht wegen dem Mauerfall, sondern ich habe sie weinen sehen und sie hat im Fernsehen gesehen, wie die Mauer fällt und das war für mich als Kind die Situation, wo ich mich dran erinnern kann und habe ich gefragt, warum weinst du? Und sie hat gesagt, jetzt wird alles anders und dann, ja, habe das halt null begriffen und dann haben wir es, na klar, in der Schule durchgenommen, 100%, da bin ich mir zu 100% sicher, dran erinnern, was wir durchgenommen haben, kann ich dir nicht sagen, weil ich glaube, man hat es in Pubertätzeiten, dieses ganze Geschichtszeug, oder bleibt einfach super wenig hängen, weil man einfach sich mit anderen Themen auseinandersetzt.
Schwänzen zum Beispiel.
Ja, obwohl damals.
Stimmt.
Eher der, eher Vulva. Bravo, eher Bravo TV. Nee, wie hieß es? Im Bravo Magazin, eher diese Starlets, wo die, ach doch, auch Schwänze, die waren ja auch immer nackt, da konnte man sich ja anmelden. Genau, ich mich mehr dafür interessiert. Oder wenn irgendwelche blöden Kommentare waren, du Schwuchtel oder sowas, dann irgendwie hetero rüberzukommen. Ja, und dann ist es mir das erste Mal aufgefallen, ich war in der Jugendfeuerwehr und wir hatten ein Jugendfeuerwehrtreffen in Frankfurt und da kamen auch Leute aus dem Osten hin. Mhm. Und dann haben die ganzen Jungs, mit denen ich in der Jugendfeuerwehr war, haben dann immer gesagt, oh, da kommen die Ossis. Und ich habe dann aber auch nicht verstanden, habe nachgefragt, hey, was bedeutet das denn, Ossi? Mhm. Und dann haben die mir so ein bisschen erklärt, ja, die kommen halt aus dem Osten und ja.
Aus dem Osten.
Und aber so richtig, was es bedeutet hat, null Plan gehabt. Selbst in Pubertätszeiten. Man ist total an mir vorbeigegangen.
Na, dafür habt ihr ja uns, euren neuen Geschichtslieblingspodcast, Stadt, Land, Schwul. Und deshalb machen wir heute DDR und geben euch mal eine kleine Achterbahnfahrt durch die DDR.
Ja, wann setzt du dich damit auseinander?
Ja, nie.
Gar nicht. Man weiß irgendwie so ein bisschen was. Wenn man hier in der Stadt lebt, weiß man vielleicht ein bisschen mehr, wenn man irgendwelche Touri-Touren gemacht hat.
Ja.
Aber ansonsten?
Das Thema ist natürlich unfassbar komplex. Ne? Ja. Und man könnte natürlich jetzt einen ganzen DDR-Podcast machen. Da könntest du jede Woche eine neue Folge machen, irgendein Thema DDR. Wir haben natürlich jetzt uns nur vorbereitet, so einen kleinen Exkurs zu machen, euch so ein kleinen paar Eckdaten zu sagen und euch auch mal ein bisschen zu erzählen, so über vielleicht auch Schwule und Lesben in der DDR, damals, wie die da gelebt haben.
Ja, ne? Das Ding ist auch, hey, wir beide sind nicht in der DDR groß geworden.
Nee.
Von daher sind wir auch keine Zeitzeugen in diesem Sinne. Und ja, einfach wie zwei Wessis. Einfach mal über den Osten sprechen.
Einfach mal über den Osten sprechen.
Es fühlt sich sicher ganz viele angegriffen. Das war so gar
das
nicht.
Das war so gar nicht.
Nee, aber ja, ich finde es trotzdem wichtig.
Ja, ich finde es auch wichtig.
Einfach auch mal
zumal wir in Berlin wohnen und es ist halt Teil unserer Geschichte in Berlin.
Ja.
Und deshalb fand ich es auch mal ganz wichtig, mal darüber zu reden.
Ja. Ja. Nee, und ich muss sagen, erst als ich nach Berlin gezogen bin, wurde ich oftmals diskriminiert von irgendwelchen Wessis. Nicht von irgendwelchen Wessis, von irgendwelchen
Ossis.
Ossis. Genau, die gesagt, oh du Wessi, woher kommst du aus dem Schwarzen? Oh du Wessi. Und es war wirklich so, vorher habe ich da keinen Unterschied gemacht.
Das hört man heute aber gar nicht mehr so, ne?
Nee.
Da redet ja heute keiner mehr hier.
Aber es war halt 2001.
Ja, hey, ja gut. Mein Gott, Patrick, was da, 22?
Nee, Arschgesicht. 2001 war ich 18, blutjunge 18.
Also, so viel jünger warst du da gerade mit 22, 18?
Ja, hallo? Das sind vier Jahre. Ja, Um das Pferd mal von hinten aufzuzäumen, das heißt, ist wieder falsch. Wie heißt der nochmal?
Von hinten aufzusatteln, Patrick.
Genau. Wenn du mir sagen könntest, wann ist die DDR entstanden? Ich wüsste das nicht. Mach mal Geschichtsunterricht, wirf mal was rein.
Ja, die DDR ist 1949 entstanden.
Okay.
Und zwar, jetzt bin ich wirklich super schlau an, ich habe mich natürlich vorbereitet darauf, Patrick, ich knallharte Recherche.
Also ich kann mich erinnern wegen Krieg.
Ja. Nach dem Zweiten Weltkrieg teilten sich die vier Siegermächte, also UdSSR, USA, Frankreich und Großbritannien. Die haben Deutschland in vier Zonen aufgeteilt.
Ja.
Und dann der Ostblock hat quasi dann sich den oben dann quasi, so ist die DDR da oben entstanden, im Osten.
Mhm.
Genau. Entstand aus der Teilung Deutschlands nach 1945, nachdem die SED auf Betreiben der sowjetischen Besatzungsmacht ein diktatorisches Regime errichtet hatte.
Aha.
Ja. Genau. Damals, es gab Einwohner, hatte, ganz interessant, waren 18 Millionen zu Beginn und nachher waren es 16 Millionen nur noch in der DDR.
Ah, wow. Alle geflüchtet. Dann. Gut.
Ja, die Republik verstand sich als sozialistischer Staat der Arbeiter und Bauern.
Mhm.
Und es gab eine Einparteienherrschaft, nämlich die SED.
Hat nur regiert.
Mhm.
Jetzt eine dumme Frage. Mhm. Auf dem Wappen der DDR, weil das Arbeiter und Bauern sind, ist da nicht eine Sichel und ein Bauernstock oder sowas?
Oh, was weiß ich jetzt auch nicht. Irgendwas ist da drauf auf jeden Fall.
Ja, aber macht dann Sinn. Guck mal an.
Mhm. Warte, weißt du, welche Partei aus der SED entstanden ist?
Ja, die Linke, das weiß ich.
Mhm. Also erstmal die PDS.
Ja.
Also in der Wende wurde dann aus der SED die PDS und dann wurde nachher die Linke.
Ja.
Immer auch dran daran denken, ne? Wenn man die Linke wählt zum Beispiel.
Ja, die kam aus der DDR.
Ja.
Und wir sind jetzt nun mal in Berlin. In Berlin gab es ja die Berliner Mauer. Weißt du, wann? Die waren in den 60ern, oder?
1961. Ja. Ich habe ja immer im jugendlichen Leichtsinn gedacht, dass es die Mauer schon immer gab.
Ja, ich auch.
Also ich habe immer gedacht, DDR-Mauer.
Ja,
ich
auch.
Nee, die Mauer wurde erst 1961 gebaut. Weißt du, warum?
Naja, weil die 18 Millionen waren, es waren plötzlich 16 Millionen, oder?
Naja, so schnell ging es nicht, aber es gab eine immer mehr zunehmendere Abwanderungsbewegung.
Ja.
Und die hat man quasi versucht einzudämmen, indem man diese Mauer gebaut hat.
Ja. Mhm. Jetzt habe ich mal eine ganz doofe Frage.
Es gibt nur doofe Antworten, Patrick. Mhm.
Es gab die BRD, ja. Bundesrepublik Deutschland, und die DDR.
Mhm.
Dann gab es wirklich Grenzkontrollen, wenn du, auch als es noch keine Mauer gab, wenn du von die BRD in die DDR wolltest, ja?
Ja.
Ja,
ja.
Gut, das wollte ich nur wissen. Also es ist theoretisch ein ganz anderes Land, obwohl da die gleiche Sprache gesprochen wird.
Ja.
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 Das war jetzt echt eine doofe Frage.
Das nee, was war nicht schlimm, aber ich meine, das ist doch gut.
Ja.
Ja.
Gut.
Also ich konnte mir das…
Man kann sich das so gar nicht vorstellen.
Nee, ich konnte mir das… Und das, weil es für mich auch immer in meinem Kopf immer… DDR hieß immer Mauer.
Ja.
Da für mich gab es die DDR ohne Mauer gar nicht.
Ja.
Und wenn ich, dann habe ich beim Recherchieren auch gedacht, ja krass, dann gab es ja, da gab es ja super viel lange Jahre gar keine Mauer. Mhm. Also dann haben die einfach nur, ja, Grenzkontrollen gemacht ohne Mauer.
Ja.
Schräg.
Ja.
Also ich kann mir das auch überhaupt nicht vorstellen.
Nee.
Wie man sich selber auch da fühlt.
Generell, wenn ich überlege, wir sind ja ein offenes Europa. Es waren ja… überall Grenzkontrollen,
ja.
Als wir nach Holland gefahren sind, wenn du die Schweiz gefahren bist, wenn du nach Österreich gefahren bist, das gibt's ja jetzt alles gar nicht mehr. Und
ja.
Das ist für mich schon so weit weg, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und so, wie lange gibt's die Europagrenzen nicht mehr?
Welche Grenze?
Die Grenzen, die Europagrenzen, als die Deutschlandgrenzen, dass wir ohne Grenzen, das geht doch auch schon ewig.
Jetzt stellst du mir irgendwelche peinlichen Fragen, die ich beantworten kann.
Ja, ist ja total in Ordnung. Aber mir wird jetzt einfach nur mal so bewusst, so wie gewohnt man daran ist, dass keine Grenzen
Dass es keine Grenze gibt, ja. Mhm. Ja, jetzt gab es wieder Grenzen in der Corona-Krise, gab es ja, die Grenze stimmt. Ja wieder?
Die Corona-Grenze.
Die Corona-Grenze, genau. Wenn man ja mal in Berlin ist, kann man sich ja mal so ein Stück Mauer angucken, weil zum Beispiel gibt es noch ein Stück Mauer bei uns in Friedrichshain unten an der Spree, mhm. Die East Side Gallery.
Ja.
Da ist ja ein Stück Mauerstreifen stehen geblieben, wo ja die Künstler sich drauf verewigt haben, wo es auch dieses bekannte Graffiti ist, wo sich Erich Honecker und Gorbatschow küssen.
Genau.
Das ist ja da drauf. Da ist ja auch quasi die… Friedrichshain und Kreuzberg, da ist ja die Spree quasi natürliche Grenze gewesen, ja. Zwischen Ost und West.
Mhm.
Oberbaumbrücke ist ja auch ein Geschenk der Russen gewesen, was man, wie man es auch erkennen kann, an den schönen weißen, an den schönen kleinen…
Zwiebeltürmchen?
Ja. Genau. Also wenn man mal da ist, es gibt ja noch mehr Mauerstreifen, ja, noch gibt… wo gibt es noch einen?
An der Bernauer Straße.
Bernauer Straße ist ja die, da ist ja das Denkmal, Mauerdenkmal. Weil die Bernauer Straße ist ja quasi da, die ist bekannt geworden, weil die ja quasi, weil da lief ja genau in der Mitte die Grenze zwischen Ost und West auf der Straßenmitte durch.
Ja, so. Ja.
Und da gibt's auch ein Denkmal, wo man auf der Westseite auf so einen Turm hochlaufen kann.
Mhm.
Und dann kann man von da auf so einen alten Grenzstreifen gucken.
Mhm.
Also so wie die früher aussahen. Mhm. Die Grenzen sahen ja nicht immer gleich aus. Es gab ja nicht überall diese Grenzstreifen. Also mit diesem Sand und mit diesem Stacheldraht und mit diesen Wachtürmen und dann diesen Hundestreifen. Die hatten ja auch damals den Schießbefehl, so hieß das, die Soldaten, und durften ja quasi, die Leute, die flüchten wollten, durften die einfach abknallen.
Ja.
So, und da sagt man, dass zwischen 136 und 245 Menschen
gestorben sind.
Die Zahlen schwanken, das ist nicht ganz klar und nicht bestätigt, aber so zwischen den zwei Zahlen schwankt es hin und her.
Ja.
Ja.
Und ich glaube, in Berlin ist es auch sichtbar, die ganze Stadt hat solche Pflastersteine in den Boden eingelassen, wo der ehemalige Mauerverlauf war.
Ja, also immer so doppelte, so zwei Reihen Pflastersteine.
Sprich, wenn ihr mal in Berlin seid, könnt ihr wirklich die Mauer abgehen.
43 Kilometer.
Hm, krass.
Mhm.
Ja.
Ich habe noch ein paar andere Zahlen dabei, außerdem. Also die Gesamtlänge der Grenze zu West-Berlin, der Mauer war 155 Kilometer. Die innerstädtische Grenze zwischen Ost- und West-Berlin waren 43, habe ich ja schon gesagt. Dann gab es zum Beispiel 302 Beobachtungstürme.
Mhm.
Es gab 20 Bunker.
Mhm.
Und 259 Hundelaufanlagen, also wo quasi Schäferhunde gelaufen sind, die dann die Leute flüchten wollten,
totgebissen.
In die Wade gebissen haben.
Wow.
Genau.
Ja. Jetzt fragt man sich ja ein bisschen, wie sah denn das damals in der DDR aus mit der, wir sind ein queerer Podcast, wie sah das aus mit der Schwulen- und Lesbenszene?
Ja.
Ja. Und ich habe ein bisschen einen Blick drauf geworfen und dachte so, gab es große Unterschiede, wie sah das in Deutschland aus, wie sah das in der DDR aus? Und habe dann wirklich gefunden, dass hinsichtlich der Rechte für Homosexuelle die DDR sogar fortschrittlicher war als die Bundesrepublik Deutschland.
Aber nur auf dem Papier,
ja.
Tatsächlich.
Ja.
Weil?
Weil die DDR durch die Polizei und Stasi die schwulen Lesbenszene bis noch in die 80er Jahre überwachen lassen hat.
Mhm.
Und das fand ich ganz spannend. Um die zu überwachen, haben die sogenannte Romeos eingeschleust. Mhm. Und zwar waren das SED-Spione, die sich als schwul ausgegeben haben.
Also von der Stasi.
Haben, von der Stasi, die sich als schwul ausgegeben haben, um in diese Vereinigung reinzugehen und zu gucken, was die da so treiben. Mhm. Weil die dachten, die möchten hier irgendwie die DDR auflösen. Aber das ging ja letztendlich gar nicht drum. Mhm. Ja, weil die wirklich Angst hatten und nicht wussten, hey, was passiert da?
Ja.
Und bei den Lesben, da waren es die Julias. Puh. Ja.
Gott.
So wie man sich das vorstellt in diesen Wohnungen, wo dann immer irgendein Hausmeister oder irgendjemand sitzt, der dann von der Stasi arbeitet und dann Bericht schreibt und dann sagt, hey, was hier eigentlich los ist.
Wahnsinn.
Ja, da habe ich auch ganz viele Freunde, die im Freundes- und Bekanntenkreis, die davon erzählt haben, wo die sagten, ja, der Nachbar, der war halt bei der Stasi, du musstest immer aufpassen, was du gesagt hattest, dass du das Westradio nicht hören durftest und so weiter. Und ja. Richtig, richtig spannend.
Wahnsinn.
Das Ding ist ja, es gab ja den Paragraphen 175 und es war ja der Homosexualität, haben wir schon ganz oft drüber gesprochen, verboten hat. Und in den 1950er Jahren gab es den Rudolf Klimmer und der Rudolf Klimmer, das war ein Fighter für die homosexuellen Bewegung in der DDR. Das war ein Arzt und Sexualforscher, der 1947 einen Antrag eingereicht hat, dass dieser Paragraph 175 abgeschafft werden soll, was ja relativ früh ist.
Ja.
Das ist ja sozusagen schon vor der DDR gewesen. Und doch, du hast gesagt, 49 wurde sie gegründet.
Ja.
Genau, und 47 hatte den einen Antrag schon eingereicht.
Mhm.
Der Antrag wurde aber dann abgelehnt. Mhm. Er hat es dann nochmal probiert. Und was dann aber passiert ist, dass 1957 das Kammergericht in Ostberlin befand, dass das schwule Leben keine Gefahr für die sozialistische Ordnung darstelle.
Mhm.
Sprich, war das ja theoretisch schon ein Fortschritt,
ja.
Aber dennoch, wie du sagtest, nur im Geheimen. Auf dem Papier ja, aber in der Wirklichkeit sah es halt ganz anders aus.
Naja, ich meine, Homosexuelle wurden in der DDR genauso diskriminiert wie überall anders auch.
Ja.
Es wurde auch totgeschwiegen, keiner hat drüber geredet.
Ja.
Ne, man durfte sich nicht offen outen, man durfte nicht offen leben.
Ja.
Also auf dem Papier ja, aber im echten Leben ging es denen nicht besser wie den anderen Menschen im Westen auch.
Ja, aber wenn man sich mal überlegt, dass das auf dem Papier dann doch schon weiter war und die doch schon offener waren. Und es gab trotzdem auch die ersten schwulen Verbände unterm Schutz der Kirche.
Ja.
Was super spannend ist.
Da gibt's ja einen Menschen, der da immer erwähnt wird, ist ja Eduard Stapel.
Ja.
Eduard Stapel war ein Theologiestudent.
Mhm.
Und der hat damals quasi in der DDR ein Netzwerk aufgebaut innerhalb der evangelischen Kirche.
Ja.
Fing der an.
Ja.
Der wurde, also der, auf dieses Netzwerk wurden insgesamt 240 Spitzel angesetzt von der Stasi. Um den zu überwachen.
Ja.
Mhm.
Aber da hat die Kirche wirklich mal Schutz für die Homosexuellen gebietet, weil.
Ja.
Gebietet? Gegeben? Nee.
Gegeben.
Gegeben.
Mhm.
Und wenn man sich das überlegt, sehr fortschrittlich.
Ja.
Und ich habe gelesen, dass eine Lesbe, und zwar ist es die Ursula Silge, sie hat eine Initiative gegründet außerhalb der Kirche und wurde deshalb. Ja, auch so ein bisschen bespitzelt immer. Und das war die allererste Organisation, die nicht unter dem Schutz von diesem Eduard Stapel stattfand. Die hat auch ein ganz tolles Buch geschrieben, dann es hieß Unsichtbare Frauen.
Ah ja.
In dem es darum ging, um ja, nicht nur die Schwulen sichtbar zu machen, sondern auch die Lesben.
Ja.
Was auch spannend ist zu wissen, Rudolf Klimmer, dieser Arzt und Sexualforscher hat weiterhin gefeitet, dass der Paragraph 175 abgeschafft wird. Und er hat es dann auch geschafft, dass er reformiert wurde, und zwar in den Paragraphen 151. Und dort wurde keine Mindeststrafe mehr vorgesehen für Homosexualität und eine Bewährungsstrafe war sozusagen möglich. Also war immer noch verboten, aber hat schon mal etwas geschafft. War schon ein Riesenfortschritt.
Ja, unser Herr Eduard Stapel ist übrigens auch, das wusste ich auch nicht, der geistige Vater der Ehe für alle.
Ah, wow.
Das ist nämlich da entstanden, in der DDR tatsächlich. Im Zuge dessen, wo die diese ganzen Netzwerke da, Schwulen- und Lesben-Netzwerke in der DDR gegründet haben, ist auch quasi in der DDR, fing ja die Wende so langsam an, in den 80ern. Ne?
Ja,
also die Menschen wurden aufsässiger, die Menschen wollten da raus, die Menschen haben mehr demonstriert, die Menschen haben mehr für ihre Rechte sich eingesetzt. Und in dem Zuge sind auch diese ganzen Netzwerke größer geworden, der Schwulen- und Lesben.
Ja.
Und der fing damals schon an, der hat quasi den Grundstein damals gelegt für die Ehe für alle. Dafür haben die sich schon eingesetzt.
Wissen wir, ob er selber auch schwul war?
Ich gehe doch schwer davon aus.
Ja.
Ja.
Ja. Aber finde ich super.
Mhm.
Ich habe mich ja ein bisschen unterhalten mit Leuten, die in der DDR groß geworden sind und homosexuell waren. Und ein Bekannter hat mir erzählt, es gab schon Bars und Kneipen, die Schwulen wussten, wo die sind. Man hat sozusagen geklopft, es ging ein kleines Türchen auf und man kannte sich untereinander und ist dann sozusagen rein, hat alles im, ja, im stillen Kämmerlein stattgefunden. Und es, er hat mir auch erzählt von Leuten, die erwischt worden sind, die dann wirklich ihren Job verloren haben und die dann auf der Straße standen. Wirklich Familie weg, Job weg. Man war vorbestraft. Die haben gesagt, die wurden nicht eingesperrt, aber du hattest halt, dein komplettes Leben wurde zerstört.
Naja, es ist ja natürlich, ich meine, die komplette öffentliche Wahrnehmung von Lesben und Schwulen war quasi nicht existent.
Ja.
Also es wurde, die waren quasi unsichtbar.
Ja.
Die haben sich auch selber unsichtbar gemacht, die haben Scheinehen geführt,
ja,
die haben, die hatten Kinder bekommen mit Frauen,
ja,
oder mit Männern. Eigentlich auch wie in Deutschland, also ja, in Westdeutschland ja, ja auch, ne? Ich meine, es war ja nicht anders,
ja,
sonst wo. Aber da war es halt genauso.
Ja, fand ich super spannend. Unter anderem mit dieser Person, mit der ich gequatscht habe, der hat mir auch noch erzählt, wenn ich so gefragt habe, wie war denn das mit dem Daten und mit allem, hat er gesagt, hey, ganz viele Homosexuelle haben in der Gastronomie gearbeitet und auch als Kellner. Und die Kellner wussten dann immer, ah, wenn einer schwul ist oder nicht. Und manchen Menschen hat man dem Kellner so ein bisschen Trinkgeld zugemacht und dann haben die sich zusammengesetzt. Also wenn da ein schwuler Mann war und da ein schwuler Mann, wusstest du, du gehst da rein und dann wusstest du, ah, guck mal, hier ist einer, der hat die dann sozusagen zusammengebracht. Und du konntest dann, ja, die Kellner konntest immer etwas zuwerfen und dann wusstest
und dann
du schon.
Und der Kellner war dann quasi
dann wusste die, der Kellner
Kuppelmutti.
Genau, war die Kuppelmutti.
Ah, ja.
Und es gab, na klar, auch Kontaktanzeigen und in den Kontaktanzeigen wurde immer das Wort verzaubert benutzt.
Anstatt schwul.
Genau.
Oder lesbisch.
Und wenn irgendjemand verzaubert war oder verzaubere mich oder ist lesbisch, dann war das auch immer ein Signal, dass es immer um eine Kontaktanzeige ging, der schwul oder lesbisch
ist. Also synonym für schwul quasi.
Genau, das fand ich auch super spannend.
Ah ja.
Und na klar, hat er gesagt, hatten die auch Sex und die sind auch in die Parks cruisen gegangen, die haben dann ihre Plätzchen gefunden. Aber ja, war auch wie in Deutschland immer, ja, immer dangerous. Also, aber ich fand es ganz spannend.
Ja, und dann kommen wir ja schon zum Ende der DDR.
Ja.
Hast du da eine Idee, wie war das für dich? Oder weißt du, was da passiert ist? Hast du da eine Idee? Oder
ja,
hast, weißt du noch aus dem Geschichtsunterricht?
Naja, die Mauer wollte weg.
Die Mauer hat gesagt, stopp,
ja,
ich gehe.
Kein Bock mehr. Die ganzen Leute, die
ich
hat gedacht,
muss weg.
Ich trenne euch hier. Und irgendwann hat die Mauer gesagt, nee, ich will nicht mehr sein.
Ja.
Wir müssen uns wieder vereinigen. Du, mir ist jetzt echt ein bisschen peinlich, dass ich so wenig darüber weiß.
Ja.
Und ich glaube, vielen Hörern geht es auch so. Oder die denken einfach, Patrick, du bist total doof. Aber
ja, und viele, mir ging es ganz genauso. Und ich finde auch, man verwechselt auch immer so Sachen. Weil man hat so ein Halbwissen. Man weiß irgendwann, man denkt immer, man weiß Bescheid.
Ja.
Und dann denkt man irgendwann, so ging es mir, ich weiß eigentlich gar nicht Bescheid.
Nee.
Also im Grunde genommen, das habe ich ja vorhin schon gesagt, das fing so in den frühen 80ern schon an, dass die Menschen sich einfach immer mehr dagegen aufgelehnt haben, gegen dieses eingesperrt fühlen, gegen diese eingeschränkte Reisemöglichkeit, diese hat man sieht. Die durften ja im Osten, also durften die ja reisen. Also die durften nach Ungarn und die durften nach keine Ahnung wohin, aber die durften ja nie in den Westen reisen und so. Und ich denke, viele Menschen hatten einfach keinen Bock mehr darauf, sich so einschrecken zu lassen von ihrem Staat, in dem sie leben und wollten da einfach weg. Und das fing halt immer mehr an, das gab immer mehr Demos und immer mehr Menschen haben sich dagegen aufgelehnt. Es kam dann immer mehr zu Massenkundgebungen zum Beispiel, auch die sogenannten Montagsdemonstrationen, ist ja auch ein Begriff, also kannte ich da irgendwie auch, genau. Man spricht ja auch immer über die Wende, wenn man Wendezeit, wenn man so darüber spricht. Genau. Die Forderung nach mehr Reisefreiheit und auch die anhaltende Flucht der Menschen aus der DDR. Die sind ja, das kennt man ja aus diesen ganzen Dokus auch, ne? Wie die sind ja die unterschiedlichsten Arten, sind die da ja geflüchtet aus der DDR, ne? Mit selbstgebauten Flugmaschinen und über das Wasser und getaucht und geschwommen und keine Ahnung was, ne? Die haben ja sich tausend Sachen überlegt, wie sie da aus der DDR flüchten können.
Da auch nochmal eine Geschichte von einem Patienten von mir, der hat mir das auch erzählt, der ist auch geflüchtet und zwar hat der sich einen falschen Ausweis machen lassen und mit seinem Foto, es hat irgendwie, keine Ahnung, 5 DDR-Mark gekostet, hieß es DDR-Mark?
Ja.
Hieß es DDR-Mark? Ja. Und hat dann diesen Pass fälschen lassen mit Stempel und alles und ist dann, Friedrichstraße war ja der Grenzübergang und dort ist er kontrolliert worden und er hat geschwitzt und keine Ahnung, das war so eine Nacht- und Nebelaktion im besoffenen Zustand, jemand besorgt, der ihm diesen Pass macht, von einem Freund hat er den Pass gekriegt, da haben sie das ausgelöst, das Foto, haben sein Foto reingemacht, haben das irgendwie mit dem Stempel irgendwie wieder drauf gemacht und dann ist er wirklich am nächsten Morgen hingefahren, hat gedacht, okay, jetzt ist der Punkt gekommen, ich fahre dahin, ist über die Grenze gefahren und es hat geklappt, dass der geflüchtet ist. Und da war es aber auch so, dass, glaube ich, 3 oder 4 Wochen später die Grenze dann aufging. Aber er hat mir gesagt, es war für ihn richtig, ja, er ist, glaube ich, noch nie 1000 Tode gestorben wie in dieser Situation. Das fällt mir dazu ein.
Ja. Weltgrenze. Weißt du noch, wann die Mauer gefallen ist? Welchem Jahr?
89.
89.
Ja.
Mhm. Und warum über 1990?
Da wurde die Bundesrepublik dann einfach wieder gegründet, oder?
Genau.
Die Mauer ist gefallen.
Genau.
Und die Bundesrepublik
wurde gegründet. In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1989 ist die Mauer geöffnet worden.
Ja.
Also dann, wo quasi, da durften alle raus. Und dann war aber am 3. Oktober 1990 wurde offiziell war die deutsche Wiedervereinigung.
Mhm.
Und das feiern wir ja heute noch, die deutsche Wiedervereinigung.
Genau.
Da bin ich mal total durcheinander gekommen. Ich habe mir gesagt, hä, 90? Wieso denn 89 und so? Und dann war ich ein bisschen verwirrt.
Ja.
So, genau.
Macht aber Sinn. Macht total Sinn.
Genau.
Wenn du jetzt in Berlin unterwegs bist, begegnet es dir noch, dass Leute sagen, oh, du scheiß Wessi, oder dass du irgendwelche Kommentare kriegst von irgendwelchen Leuten in deinen...
Also ich kann mir vorstellen, dass mir irgendwelche Spanier, die seit 2 Jahren hier wohnen, mich Wessi nennen. Ja. Oder scheiß Wessi.
Ja. Nee,
wie gesagt, überhaupt nicht.
Am Anfang, vor ein paar Jahren, kam das immer noch vor, wenn du Leute getroffen hast, was
ja.
Du vom Westen hier? Aber mittlerweile ist ja Berlin sehr multikulturell. Und ja, ich würde sagen, es kommen halt viele Spanier, Italiener,
ja,
überall aus Europa. Ist ja der Pol, ist ja das Leben von Europa, der Puls der Zeit.
Ist der Dreh- und Angelpunkt
von Europa.
Ich kann auch eine lustige Story noch erzählen. Ich hatte eine Kollegin in Frankfurt bei mir auf der Arbeit, die ist in der DDR geboren und aufgewachsen.
Ja.
Und die hat mir eine lustige Story erzählt. In der Nacht, als die Mauer eröffnet wurde,
ja,
war sie mit einer Freundin, wollten sie in eine Disco fahren oder waren in der Disco. Und dann hieß es, die Mauer wurde eröffnet. Dann war aber in dem Ort, wo sie waren, Stromausfall. Und sie wollten das auch gerne im Fernsehen gucken. Und dann hatte die Freundin ein Mofa. Und dann haben sie sich aufs Mofa gesetzt und wollten in den Nachbarort fahren, um das im Fernsehen zu gucken. Dann hatte aber meine Kollegin eine frische Dauerwelle sich machen lassen und wollte den Helm mit anziehen fürs Mofa, weil wegen der frischen Dauerwelle.
Ja, ja.
Und dann hat sie sich den Helm nur so halb auf den Kopf gesetzt.
Ja.
Weißt du, so komisch, damit die Dauerwelle drin nicht ruiniert wird.
Ja.
Und dann sind sie so auf dem Mofa, wollten sie in den Ort und sind aber von der Polizei angehalten worden.
Okay.
Und mussten dann die Nacht in den Knast. Und haben quasi die Nacht der Wiedervereinigung im Knast verbracht, weil sie den Helm mit anhatte.
Krass.
Mit der frischen Dauerwelle.
Ich hätte auch gerne eine Dauerwelle.
Oh nee, Patrick.
Sieht geil aus.
Nee, sieht nicht geil aus. Und die hat mir auch erzählt, ich meine, ich habe selber nicht in der DDR gewohnt. Sie ist auch die Einzige, die ich kenne, die da aufgewachsen ist. Sie hat gesagt, wenn man sich mit dem Gedanken angefreundet hat, dass man da quasi wie eingesperrt ist. Man war ja wirklich eingesperrt, man konnte ja schon reisen, aber halt in den Westen. Konnte man in der DDR eigentlich ein ganz gutes Leben führen? Es hat einem wenig gefehlt in der DDR, so zum Leben. Also es war so ihre Erinnerung an die DDR. So ihr hat nichts gefehlt eigentlich. Und so, weil sie sich damit auch ganz gut anfreunden konnte. Sie konnte damit ganz gut leben.
Ja.
Aber ich glaube, wenn man wirklich so freiheitsliebend ist und wenn man irgendwie auch gerne vielleicht reisen oder unter die Welt gerne sehen wollen würde und konnte das nicht, ich glaube das schon, dass das bei den Leuten dann schon dazu geführt hat, dass sie sich dann irgendwie gedacht haben, okay, ich muss hier halt raus und dann flüchten.
Ja,
ne?
Es ist ja auch einfach, weißt du, alle hatten genau das Gleiche. Es gab ja diesen Vergleich mit anderen nicht, was man sagen könnte, oh, der hat ein dickeres Auto oder die Wohnung ist anders oder er hat den besseren Mixer oder sowas.
Ja.
So, wenn man das jetzt auf so eine krasse sozialistische Art und Weise sitzt, wenn alle das Gleiche haben, gibt es auch keinen Streit.
Ja.
Sprich, von daher hört sich jetzt vielleicht ein doof an, ist es aber das hat auch viel, ja, hat sicherlich auch viel Gutes, oh, das hört sich bestimmt doof an, aber viel Gutes gebracht.
Ja,
weil wenn du nur das Gleiche hattest, dann ja, solche Neidgeschichten sind halt nicht.
Das war die Aussage von der Kollegin, die meinte, es gab auch viele gute Sachen in der DDR. Ja. Es war ja, was ich auch nicht zum Beispiel gar nicht so wusste, in dieser sozialistischen Weltanschauung gab es ja auch zum Beispiel keinen Mord und keinen Massenmord und so, das gab es ja da. Das war ja quasi, sollte es nicht geben.
Ja.
Und dann natürlich gab es aber auch zum Beispiel so Serienmörder in der DDR und so. Da gibt es auch eine tolle Doku darüber, habe ich auch gesehen, wo dann so Morde aufgeklärt wurden, aber nur so halbgar, weil durfte alles quasi gar nicht sein. Und da war das alles so, dann wurde die Kriminalpolizei da weggenommen und die Stasi hat dann quasi da irgendwie ermittelt und so. Da haben irgendwie ganz viele Fehler gemacht. Das war so ganz schräge Sachen sind da auch gelaufen dann in der DDR damals im Rahmen dieser sozialistischen Weltanschauung. Es war schon super interessant auch, was da so abging bei denen. Und was ich auch mal geil fand, ist, hat sie auch erzählt, wenn dann Honecker irgendwie zu Besuch kam, wurden immer die ganzen Fassaden neu gestrichen.
Ja.
Da wurde immer alles neu gemacht, wenn Honecker kam.
Und wir haben ja in Berlin diese Straße, die ja theoretisch das Berghain war ja ein altes Elektro-Umspannwerk und die hat ja nur die Straße, was ist Frankfurter Allee, wo die ganzen Bauten sind, wo, wenn man irgendetwas aus der DDR gesehen hat, die Paraden sind die halt immer lang, das war ja nur für die eine Straße zuständig, wenn man das sich überlegt. Das war die Vorzeigestraße der DDR, wo dann die Leute im Fernsehen gedacht haben, wow, sieht das geil aus.
Ja,
War doch auch alles eine Fassade, wie bei dir.
Nein, aber eine gute. Aber eine gute Fassade.
Mhm. Wird mal von außen immer durchgestrichen und dann.
Gucken. Immer alles frisch.
Mhm. Von außen frisch, von innen hui. Nee, außen pfui, innen hui. Hui.
Innen Hund. Außen pfui, innen Hund.
Nee, genau. Innen hui. Nee, außen hui.
Innen pfui.
So, ja. Nee, aber ja, echt gespannt. Echt gespannt.
Ja, aber wie gesagt, das ist ein Thema, meine Fresse. Da hätte man jetzt auch irgendwie, da kann man ja abendfüllend, kann man darüber reden. Ja. Ne?
Aber wir haben nicht Abende damit gefüllt, wir haben euch eine halbe Stunde damit gefüllt.
Naja, aber man hat mal wieder was drüber gehört, man hat mal drüber geredet.
Ich habe viel gelernt jetzt auch von dir. Das sind einige Dinge, die waren mir nicht so richtig bewusst. Ja. Und jetzt weiß ich die.
Ja.
Aber wir haben jetzt immer noch unseren schönen Tipp. Der heißt wie?
Jung, unschuldig und schwul.
Jung, unschuldig, schwul.
Mir fällt dazu etwas ein, und zwar, ich bin oft sehr hart zu mir und gönne mir keine kleinen Vergnügen. Mhm. Und oftmal sage ich zu mir, hey, das muss jetzt nicht sein. Absolut nicht. Und weißt du, was gut ist? Hm. Dass man öfters mal sagt, hey, fuck it, ich gönne mir das mal. Und ich genieße es ohne schlechtes Gewissen.
Ja, das finde ich gut.
Und das ist mein Tipp.
Aber dass du dir nichts gönnst, ist auch gelogen. Brauchst du auf den Schlot immer.
Stimmt doch gar nicht.
Das gönnst du dir doch immer. Gönn dir.
Nicht mehr. Nicht mehr.
Patrick, letzte Woche, was war am Tempelhofer Feld, wo wir da saßen?
Ja, aber das ist dann halt in Gesellschaft.
Aber das gönnst du dir doch dann.
Ja, weiß ich. Aber so manche andere Geschichten, da merke ich, dass ich es mir nicht gönne. Und dann denke ich immer so, oh, hebst dir es auf. Und ich glaube, mein Tipp ist, gönn dir mal noch ein bisschen mehr.
Mein Tipp ist heute, dass man sich mal wieder ein bisschen mehr mit der eigenen Geschichte auch auseinandersetzt. Also was eigentlich früher so war und welche Menschen für uns irgendwas erreicht haben und gekämpft haben und dass man sich damit mal ein bisschen auseinandersetzt, so wie wir heute so ein bisschen. Nur so ein bisschen.
Und wollen wir damit wieder unsere Freedom Fighters von der Gay Liberation Front nennen, die damals schon in der DDR aktiv waren, die Namen nochmal nennen, dass ihr die wirklich wisst?
Ich sag, meiner war Eduard Stapel, der geistige Vater der Ehe für alle. Mhm. Finde ich gut.
Und meiner war der Rudolf Klimmer, der die Bewegung der Homosexuellen in der DDR angeleitet hat, weil der war nämlich Sexualforscher und Sexualtherapeut und deshalb finde ich das cool, das will ich ja auch machen.
Ja.
Aber halt, wir dürfen die Frauen nicht vergessen. Und es war die Ursula Silke, die Lesbe.
Ach, Uschi.
Die ganz, ganz viel gemacht hat für die Lesbenbewegung.
Sehr gut. Uschi für die Lesben.
Mit ihrem Buch Unsichtbare Frauen.
Sehr gut.
Und ihr könnt die ja mal googeln. Und die Bücher gibt's auch noch. Die kann man mal lesen. Und wenn ihr in Berlin wohnt, es gibt gerade eine Ausstellung im Berliner Kunstverein Ost. Und zwar gab es einen Maler und Grafiker, den Jürgen Wittdorf. Das war ein Künstler der DDR. Der hat Holz- und Linolschnitte gemacht. Erinnert mich ein bisschen an Tom of Finland.
Mhm.
Und der hatte einen Durchbruch mit der Darstellung von jungen Menschen, die halt nicht als Arbeiter oder als Bauern idealisiert wurden, sondern als Suchende mit allen ihren Wünschen und Sehnsüchten. Und er wurde halt übelst gefeiert von den jungen Leuten, aber die Obrigkeit fand den halt doof, weil die gesagt haben, hey, das ist eine Verwestlichung.
Mhm.
Und für den war die Kunst ein Mittel, mit seiner eigenen Sexualität sich auseinanderzusetzen, die ja, wie wir wissen, in der DDR bis 1968 strafrechtlich verfolgt wurde. Und ihr könnt da mal so ein paar Linolschnitte von ihm angucken und ein paar Zeichnungen. Die sind schon sehr homoerotisch und echt auch richtig, richtig schön.
Ich mag Homoerotik.
Nee, richtig, richtig geil. Also googelt den mal. Und wenn ihr in Berlin seid, guckt euch mal die Ausstellung an. Das kann ich noch empfehlen.
Mhm.
Okay, dann haben wir es heute geschafft. Für uns.
Und für euch.
Und für mich und für dich.
Wenn ihr uns folgen möchtet, könnt ihr das sehr, sehr gerne tun unter @stadtlandschwul bei Instagrams und bei Facebooks und mir unter privat unter FKFBRLN.
Und mir könnt ihr folgen @parout. Und hinterlasst mal einen netten Kommentar oder ein Like oder gebt uns ein Sternchen und schreibt uns mal wieder wegen A bis Z-Spiel, dass wir so ein paar Oberbegriffe haben. Und wir freuen uns, euch nächste Woche wieder zu hören, beziehungsweise wir hören die ja nicht, aber wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Mein Name ist Patrick.
Ich bin immer noch Flo.
Und wir sagen tschüss.
Au revoir.
Stadtland. Stadtland. Der Podcast. Stadtland.